NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus den Studios Braunschweig und Göttingen mit Birte Ohlich. Wenn persönliche Daten gestohlen werden, haben viele ein mulmiges Gefühl, verständlicherweise. In Einbeck sind Diebe in die Kfz-Zulassungsstelle eingebrochen und haben dabei nicht nur einen Scanner und Stempel mitgenommen, sondern auch Unterlagen wie ungültige Zulassungsbescheinigungen und schon erteilte Lastschriftmandate. Das war in der Nacht vom 19. auf den 20. März, also vor 2 Wochen. Aber erst jetzt hat der Landkreis Northeim 185 mögliche Betroffene informiert. Bärbel Wiethoff, warum so spät?
Der Landkreis Northeim sagt, wir mussten erst die betroffenen Kundinnen und Kunden ermitteln und uns mit der Polizei abstimmen, um die Risiken abschätzen zu können. Der Datenschutzbeauftragte sieht schon ein erhöhtes Risiko, dass die geklauten persönlichen Daten wie Name, Adresse, Geburtstag und Unterschrift für Identitätsmissbrauch oder Betrugsversuche verwendet werden könnten. Und mit den gestohlenen Bankdaten könnte Geld von Konten abgebucht werden. 185 Kundinnen und Kunden wurden über den Datenklau informiert. Das sei der größtmögliche Personenkreis, heißt es vom Landkreis Northeim. Die tatsächliche Zahl der Betroffenen dürfte deutlich niedriger sein. Der Landkreis hat den Betroffenen geraten, dass sie vorsorglich ihre Bank informieren und ihre Kontoauszüge und Online-Banking-Umsätze in den kommenden Wochen regelmäßig prüfen sollten. Außerdem sollen sie besonders wachsam sein bei verdächtigen Schreiben, E-Mails oder Anrufen. Und wenn sie unbekannte Rechnungen oder Mahnungen erhalten, sollten sie sofort Anzeige bei der Polizei erstatten.
Ja, und vom Diebstahl zu einer anderen möglichen Straftat. Der im Grenzdurchgangslager Friedland verletzt aufgefundene 24-jährige Bewohner ist durch einen bisher unbekannten Täter mit einem scharfkantigen Gegenstand oder Messer verletzt worden. Das hat die Polizei Göttingen mitgeteilt. Der genaue Ablauf sowie der Hintergrund der Tat sind aber noch unklar. Der Verletzte war in ein Krankenhaus gebracht worden, befindet sich aber offenbar nicht in Lebensgefahr. Ganz anderes Thema. Ostern rückt näher und damit auch die traditionellen Osterfeuer. Überall in der Region finden sie statt, mal größere, mal kleinere. Die Tradition in Scharzfeld bei Herzberg sticht aber doch irgendwie hervor. Denn dort gibt es gleich 2 Feuer auf 2 Bergen, für die jeweils eine ganz besondere Holzkonstruktion gebaut wird. Sibylle Kölmel war beim Aufbau dabei.
Nils Wieczorek zeigt auf um uns herum aufgehäufte Äste und verschieden dicke und lange Stämme.
Das sind die Kesselstangen, werden hier wie so ein V reingestellt.
In den sogenannten Kessel kommt trockene Fichte, so der gebürtige Scharzfelder.
Wenn wir hier oben angekommen sind, bei dem Gestell, oben bei den Querbäumen, wird es einfach abgedeckt. So, und dann haben wir eigentlich den Kessel gebaut.
Dann das Finale. Bauen Sie das Osterei.
Das sind einfach lange, gerade Buchenzweige. Die stecken wir im Kreis und dann flechten wir mit diesen grünen Hecken auch einen Kreis und füllen das innen drinne wieder mit Trocknen auf, dass es am Ende ein Ei ergibt. Wenn das Feuer brennt, sieht man richtig eine Eiform.
Hier in Scharzfeld gibt es eine sehr besondere und lange Osterfeuertradition. Zum einen ist es die besondere Bauweise, dann aber auch die ehemalige Anzahl der Feuer. Früher gab es bis zu 5 verschiedene, heute sind es 2, die sich spektakulär auf 2 Bergen gegenüberstehen und von 2 verschiedenen Gruppen gebaut werden.
Mich hat damals mein Onkel mit hochgenommen zum Feuer, war ich 5, 6. Das erste Mal mit oben dann oder schon früher.
Erzählt der ebenfalls aus Scharzfeld stammende Tobias Öhne.
Als kleines Kind gibst du mal so eine Hecke mit hoch oder sowas. Und dann bleibst du halt da immer dabei, ne?
Seit jeher weckte die besondere Bauweise Konkurrenz- und Wettkampfsgeist, erzählen Tobias Öhne und Nils Wieczorek.
Wenn man aufeinander getroffen ist, ich sag mal unsere Vorfahren, gab es auch mal so, ja, wie soll man das sagen?
Ein bisschen Ärger.
Die sind immer aufeinander gestoßen.
Ja, und wer die Scharzfelder Zwillingsosterfeuer selbst erleben möchte, der hat am Ostersonntag die Gelegenheit dazu. Und wer Ostern doch lieber oder zusätzlich in die Kirche gehen möchte, für diejenigen hätten wir noch einen anderen Tipp. Das deutsch-orthodoxe Kloster im Weserbergland, genauer in Bodenwerder. Dort bauen die Mönche gerade an einem großen Gotteshaus. Wilhelm Purg hat sie besucht.
So, und jetzt haben wir hier den inneren Tempel, das ist der größte Raum natürlich. Da haben wir hier rechts für die Männer, links für die Frauen, also die zum Gottesdienst kommen. Und hier sind die Räume für die Mönche, für die Gottgeweihten. Und dann käme hier dann noch hin die Ikonostase, die Bilderwand. Und dahinter ist dann das Allerheiligste.
Abt Johannes führt durch den Rohbau. Seit 4,5 Jahren arbeiten die Mönche an ihrer Kirche, alles mit einfachsten Mitteln. Vieles machen sie selbst. Abt Johannes hat zum Beispiel das Gewölbe für die Kapelle gemauert, ohne Verschalung.
Also wenn ich hier mitgemauert habe, habe ich jeden Stein mit Herzensgebet gesetzt. Das ist ganz wichtig, dass die Materie entsprechend imprägniert wird. Speis auftragen, Herr Jesu Christe. Stein draufsetzen, du Sohn Gottes. Glattklopfen an der Strippe, erbarme dich meiner. Nächster Stein.
Das alles geht langsam vonstatten. Die Klostergemeinschaft ist auf Spenden angewiesen. Oft werden die Mönche aber auch mit Material und Arbeitskraft unterstützt. Dieser andere Zugang zur Welt interessiert offenbar immer mehr Menschen. Auch Junge kämen immer häufiger zu den Gottesdiensten, sagt Abt Johannes. Zum Osterfest laden die Mönche zur göttlichen Liturgie, die einige Stunden dauern wird. Und womöglich erklingen dann auch die Osterhymnen, die Abt Johannes auf Deutsch komponiert hat.
Christ ist erstanden von den Toten, hat den Tod durch den Tod überwunden.
Es klingt schon ein bisschen verrückt. In diesen Tagen machen sich 4 engagierte Läuferinnen und Läufer auf zu einer außergewöhnlichen Herausforderung. Sie wollen rund 6500 Kilometer vom Senegal bis nach Osterode am Harz laufen. Jan Fragel hat den Leiter der Expedition in Badenhausen bei Osterode kurz vor dem Start getroffen.
Der Fußboden im Wohnzimmer von Dominik Singer gleicht einem wohlgeordneten Warenlager. Alles, was er für sein Abenteuer braucht, liegt feinsäuberlich aufgereiht da. Viel trainiert habe er nicht, sagt er. Er habe ja bald 10 Wochen Zeit zu trainieren, wenn er am Sonntag in Kaolack im Senegal losrennt.
6500 Kilometer von Senegal nach Osterode. Wir starten in Kaolack, geht's weiter nach Mauretanien, Westsahara, Marokko, Spanien, Frankreich, Deutschland.
Trainiert, wenn man so will, hat er nur sein Körpergewicht, nämlich nach oben. 7 Kilo habe er sich draufgefuttert, quasi als Reserve für die Strapazen. Wenn er Mitte Juni zurück ist, wird er wohl 13, 14 Kilo weniger drauf haben, sagt er. Dominik Singer aus Badenhausen läuft aber nicht allein. Er startet mit 3 weiteren Mitstreitern. 100 Kilometer pro Tag wollen sie schaffen, also 2,5 Mal eine Marathonstrecke. Sie laufen für den guten Zweck und sammeln Spenden.
Einmal gehen die Spenden nach Kaolack, Senegal, für ein Schulprojekt. Und auf der anderen Seite fließt das Geld fürs Kinderhospiz Göttingen hin.
Im echten Leben ist Singer übrigens selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer. Die Kosten für das 6.500 Kilometer Abenteuer trägt er selbst. Die Spenden sollen so komplett den Zwecken zugutekommen. Mitte Juni wollen sie zurück in Osterode sein.
Und wir wünschen viel Erfolg. Und zum Schluss bleibt noch der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag zieht es langsam zu und es kann etwas regnen bei maximal 14 Grad. In der Nacht kühlt es auf bis zu minus 1 Grad ab. Morgen gibt es dann viele Wolken. Zwischendurch scheint aber auch mal die Sonne und es bleibt trocken bei bis zu 12 Grad. Wir in Niedersachsen aus den Studios Braunschweig und Göttingen.